Heute ist es eine Premiere für mich. Ich war noch nie beim Brunch. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der hat in Kirchenkreisen den Namen Judika, ist aus Hebräer 13, die Verse 12 bis 14. Ich muss schon sagen, ein bisschen, oh Schreck. Also erstmal Hebräerbrief. Darum hat Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich nehme noch den folgenden Vers dazu aus einem bestimmten Grund. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leucht und dein Licht auf unserem Weg. Amen. Was ist alles heutzutage um uns herum los? Wie viel bewegt uns jetzt auch in diesen Tagen? Man könnte meinen, wir leben in einer verrückten Zeit. Verrückt. Im wörtlichen Sinn. Wo wird das noch enden? Und natürlich ist auch die Frage nach Gott da. Nach Meinung vieler Leute müsste er doch eingreifen, nach seiner Schöpfung schauen. Müsste er nicht die zerstörerischen Kräfte in ihre Schranken weisen? Wir wissen auch um das, was Jesus für die letzten Tage der Weltgeschichte angekündigt hat. Von Katastrophen und Kriegsgeschrei spricht er. Erleben wir gerade das, was, wie es sich erfüllt? Bei so dem hirnzerbrechenden Gedanken, da ist mir auch ein weiterer Gedanke gekommen. Eigentlich, von was wird die Weltgeschichte geprägt? Von denen, die in der Zeitung auf der ersten Seite stehen, die irgendwo das Sagen haben? Könnte es nicht sein, dass es von Ereignissen kommt am Rande der Weltgeschichte, die die Weltgeschichte vorwärts bringen? Von Ereignissen, die ein ganz anderes Licht auf das werfen, was so geschieht? Und da hole ich jetzt einfach mal ganz weit aus. Am Anfang der Geschichte steht die Uraktion, wenn man so sagen will. Am Anfang steht, Gott erschafft den Menschen. Ohne diese Schöpfung gäbe es keine Geschichte. Jedenfalls keine Menschheitsgeschichte, ist ja logisch. Gott erschuf den Menschen ihm zum Bilde. Da fällt mir gerade noch ein, ich wollte noch etwas, eine Bemerkung vorhin machen. Verlauter lassen wir auch mit. Ich fand es interessant, was ein Gelehrter über die Rabbinen erzählt. Bei den Rabbinen sei es so, Sie unterrichten ja interessierte Schüler, wenn man so will. Sie fragen, hast du es verstanden? Und wenn Sie fragen, hast du es verstanden, meinen Sie, warum tust du es dann nicht? Zum Verstehen gehöre das Tun dazu. Also wir verstehen, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Wie wirkt sich dieses Verstehen in unserem Leben aus? Gott erschafft den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes erschuf er ihn. Schauen Sie mal Ihren Nachbar an. Ein Bild Gottes. Ich darf auf die Nachbarin sein. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere kommt sich jetzt etwas komisch vor. Ja, aber das steht am Anfang. Dieses Ereignis, Gott erschuf den Menschen. Gott hat mich erschaffen, hat mir mein Wesen gegeben mit auf den Weg, den er mich durch das Leben führen will. Er hat mich zu seinem Lob und seiner Ehre erschaffen. Ohne Gott gäbe es uns nicht. Aus Liebe zu mir hat er mir das Leben geschenkt. Haben Sie verstanden? Es geht weiter. Ich pick's einfach mal so raus. Gott hat uns Menschen die Möglichkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Liebe lässt dem anderen die Wahl. Und das ist ein Spruch oder ein Gedanke, der mich schon seit jungen Jahren bewegt. Liebe muss auch ein Nein ertragen, wenn der andere nicht will. Wenn du nicht spurst, dann liebe ich dich nicht mehr. Nein. Gottes Liebe hört nicht auf, auch wenn der Mensch Nein sagt. Adam und Eva haben dann eine Entscheidung getroffen und haben das Universum ins Unheil gestürzt. Im gewissen Sinn noch fast am Rande der Weltgeschichte. Aber ein Ereignis, das die ganze Weltgeschichte prägt und durchgängig vorhanden ist, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Kosmische Dimensionen, die eine Entscheidung von Adam und Eva. Beide Hinneibisse, gell? Und wenn man so weiter verfolgt, weitergeht, schon bei Kain und Abel fängt das Töten des Bruders an. Die Entscheidung gegen Gott hat den Tod zum Folge. Das Böse gewann immer mehr Überhand. Das Rezept, Böses mit Bösem zu vergelten, erweist sich als falsch, als nicht tragfähig. Das bringt die Welt nicht weiter. Und Gott musste dem Treiben der Menschen ein Ende setzen. Wie viele Männer waren es auf der Arche? Jetzt weiß ich es gerade nicht. 8. Ja. Ich halte mir da dran, durch den Kopf gegangen lasse. Sem, Ham und Japhet. die drei Söhne. Und dazu dann Frauen. Ja, jedenfalls, wenn wir jetzt das mal wirklich, wenn man das jetzt mal ausgeht von dieser Sintflut, die ganze Menschheit ausgelöscht. Außer Noah und seine Familie. Da es keinen Politiker gäbe, der irgendwie groß was von sich geben wollte. Dieses Ereignis der Sintflut, da gab es, wenn man so will, am Rande ein Versprechen an Noah. Gott will keine zweite Sintflut über die Erde kommen lassen. Ich verstehe das auch so. Wenn wir Gott bitten, er soll doch endlich eingreifen. Nein, er hat versprochen, die Welt am Laufen zu halten. Es wird nicht aufhören, Saat und Ernte und so weiter. Gott hat sich selber vorgenommen, die Erde nicht oder die Menschheit nicht noch einmal auszurotten. Das ist ein Versprechen an Noah am gewissen Rand der Weltgeschichte. Es wird keine Weltkatastrophe mehr geben. Und wir sehen an der Sintflutgeschichte, dass sein Durchgreifen Gottes nicht wirklich aus dem Bösen herausführt. Gott geht einen anderen Weg am Rande der Weltgeschichte. Da ist ein Nomade im besten Mannesalter, naja, 70, ich hab's schon überflogen. Also da ist ein Nomade und den schickt Gott regelrecht in die Wüste. Lassen Sie es mich mal so lapidar sagen. Und dieser Nomade, ja, der hat halt Familie. Und die Familie wird größer und größer. Und landet dann in Ägypten, landet in der Sklaverei. Ein Ereignis, wenn man jetzt Geschichtsbücher schreiben würde, dass die Ägypter 400 Jahre lang die Israeliten niederdrückten und so, ist kaum der Notiz eines Geschichtsbuches wert, denke ich. Und doch bildet sich da Gottes Volk. Und dann Gottes Eingreifen. Hier durch Mose das Volk Israel aus der ägyptischen Knechtschaft herausführt. Und der Höhepunkt in diesem Zusammenhang, ein Ereignis so am Rande der Geschichte in Anführungszeichen, Gott gibt den Israeliten den Auftrag, das Blut eines Lammes an die Türpfosten und Schwelle zu streichen, damit diejenigen, die sich zu Gott bekennen, sage ich mal, die auf Gott vertrauen, damit die verschont bleiben vom Gericht Gottes an den Ägyptern, den Tod der Erstgeborenen. Das Passamal. Gottes Gericht geht an einem vorüber. Das Passamal, der Beginn von Gottes großer Rettungsaktion für sein Volk. Das Mal, zur Erinnerung, wie die Freiheit gewonnen wurde für das Volk Israel. Die Fesseln fallen ab, das Blut des Lammes als Rettungszeichen an den Türpfosten und als Bekenntnis. Nur wer das Blut an die Türpfosten streicht, bleibt von Gottes Gericht verschont. Das Lamm hat sein Blut hergeben müssen für die Hausbewohner. Und es ist doch eigentlich, es ist interessant, welche Aspekte dabei mitschwingen, wenn wir dann später ans Abendmahl denken. Seit dem Auszug aus Ägypten, ich glaube so 1400 vor Christus war das, wenn mir ganz täuscht, stellen Sie sich vor, seit dem Auszug aus Ägypten feiert Israel das Passafest. Schon über 1000 Mal jetzt. 2000. Das Volk feiert das Passafest. Ja, 3,5. Dann nehmen wir Zeit, nicht so genau. Haben Sie sich schon mal darüber den Kopf zerbrochen? Nö, Sie haben alle noch ganze vollständige Köpfe. Aber es ist, jetzt lässt mich staunen, ein Ereignis, das 3.500 Mal wiederholt worden ist, wenn man so will, das eingegangen, in Fleisch und Blut hineingegangen ist, und ein Ereignis, dass Gott etwas unglaublich Großes vorbereitet. Wieder ereignet sich etwas im Verborgenen. Etwas, das das ganze Universum umfasst. So, Internet gibt's ja her. Man schätzt, dass zur Zeit Jesu bis zu 100.000 Menschen in Jerusalem beim Passafest dabei waren. Jetzt stellt sie sich vor, eine Stadt, glaube ich, mit 60.000 Einwohnern plus 100.000 und dazwischen ein Haufen Lämmer, die geopfert werden. Hat euch was abgegangen? Eine unüberschaubare Menschenmasse. Kaum vorstellbar, was da abging. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Pontius Pilatus in seinem Palast hatte sich zur Ruhe begeben. Irgendwann mal. Dachte nach Tron, ja gut, jetzt haben die Israeliten da noch ihr komisches Passafest. Mal sehen, was draus wird. Und in seiner gemütlichen Nachtruhe wird Pilatus aus dem Bett geholt. Wie muss der sich gefühlt haben, als die Priester mit Jesus vor ihm standen, ein Haufen Soldaten noch und Kriegsknechte. Was wollen die jetzt da noch? Irgendwo habe ich im Hinterkopf, der Pilatus hat mal so aus Spaß und der Freude, wenn man so will, etliche Leute, 1000 Leute kreuzigen lassen. Alltagsgeschäft. Kreuziger. Die hohen Priester und der Hohe Rat stellten sich ein, angeklagt Jesus von Nazareth. Die Volksmenge wurde aufgestachelt. Es folgte das Todesurteil. Für Pilatus fast Alltagsgeschäft. Was gehen ihn die jüdischen Gesetze an? Ob das überhaupt damals schon Buchhalter gegeben hat, die aufgeschrieben haben, wer gekreuzigt worden ist? Kaum. Keine Randnotiz in irgendeinem Sterberegister. Und dann wurde Jesus draußen vor dem Tempel gekreuzigt, zur Stunde, als das Passahlamm im Tempel geschlachtet wurde. Ein merkwürdiges Vorkommnis eigentlich, von außen betrachtet. Und dann aber die Besonderheit, kann sein, dass der Hohepriester gerade im Heiligsten war, der Vorhang, der das Heiligste vom Allerheiligsten trennt, zerriss von oben bis runter, als Jesus starb. Draußen vor dem Tempel wurde dann Jesus gekreuzigt. Jesus vergoss sein Blut am Kreuz, damit wir heilig werden können. Das sieht man ihm ja gar nicht an am Kreuz. Aber durch seinen Tod werden wir durch seine Gerechtigkeit gerecht gemacht. Er trug unsere Schuld hinauf ans Kreuz und nicht nur unsere Schuld, sondern die Schuld der ganzen Menschheit. Wenn das gelten soll, dass er für alle Sünde gestorben ist, selbst die für die von Schwerverbrechern. Es gibt keine Ausnahme, wenn man so sagen will. Da gibt's nicht irgendeinen, wo die Gnade Gottes nicht ausreicht. Und wie ist das jetzt eigentlich? Ist Gott schon mit mir zufrieden? Oder was fehlt noch? Haben Sie auch ganz brav heute Morgen die Bibel gelesen? Ich bin gemein. Haben Sie manchmal das Gefühl, das müsste ich doch noch tun, damit Gott mit dir zufrieden ist? Oder wenn was nicht so klappt, warum ist Gott nicht mit mir zufrieden? Was muss ich tun? Jesus hat Gottes Zorn, wenn man so will, zufriedengestellt. Haben Sie verstanden? Jesus gestorben für die ganze Menschheitsschuld. Ein letzten Endes unvorstellbarer Vorgang. Paulus beschreibt es auch im Römerbrief. Ein Mensch hat die Macht des Bösen in die Welt reingelassen. Und ein Mensch hat die Macht des Bösen durch seine Liebe überwunden. Draußen vor den Toren der Stadt gab Jesus sein Leben. Draußen vor den Toren der Stadt, wo Stunden vorher die Menschenmenge skandiert hatte, kreuzige ihn. Wo die Menschenmenge, die Stadt, Nein zu Jesus gesagt haben. Jesus, unser Erlöser, unser Retter, gestorben für deine und meine Schuld. Für jede Schuld auch, die mir jetzt nicht bewusst ist. Erfasse ich, was das für mich persönlich bedeutet? Wie lange ist her, dass Sie einen Fehler gemacht haben?
Jahrzehnte. Ich weiß nicht, wenn ich kein Fehler mache.
Ich halte mich jetzt zurück. Ja, aber im Alltag, wenn man was versäumt hat, manches geht mir lange nach. Also ich bin nicht besser wie Sie. Oder doch? Ich glaube nicht. Es gibt keinen Fehler mehr, für den ich büßen müsste. Es gibt keine Aktion, es ist keine Aktion mehr nötig, um für etwas zu sühnen. Kein Versäumnis mehr, das mich anklagen dürfte. In Jesus bin ich reingewaschen vor Gott. Ein Ereignis im fast hintersten Winkel der Weltgeschichte, des Weltgeschehens, weit weg von den damaligen Herrschern, von denen, die das Weltgetriebe vorantrieben. Ein Ereignis, das einen Neuanfang einläutet. Einen Neuanfang Gottes mit den Menschen. Und es ist nicht bei diesem einen besonderen Ereignis geblieben. Dieses Ereignis, Jesu Tod am Kreuz, wirkt bis heute weiter. Gott schafft uns durch seinen Heiligen Geist zu neuen Menschen. Dass wir das werden, was er von Anfang an mit uns vorhatte. Ebenbilder von ihm zu werden. Dieses Geheimnis, das weitergeht, da bewegt mich das, was mir von einem John Newton erzählt worden ist. Ist jemand schon dem John Newton begegnet?
Ich
kann mir vorstellen, dass die meisten von Ihnen das, was der losgetreten hat, kennen. Das fängt mit A an. Amazing Grace. Wer von Ihnen kennt die Lebensgeschichte von John Newton nicht? Sie dürfen es gestehen. Ja, na. Immerhin erzählen nicht alle Altbekanntes. Dieser John Newton wurde 1725 geboren und verschiedene Umstände brachten es dahin, dass er Kapitän eines Sklavenschiffes wurde. Er beförderte Sklaven von Afrika nach Amerika. Und es wird berichtet, er hat die Sklaven wie Vieh behandelt, wenn man so sagen will. Kein Respekt und, ja, wie soll man sagen, wenn ein Sklave krank wurde oder so, über Bord schmeißen, auf den einen kommt es ja nicht an. Auf einer Seefahrt kam Newton in einen heftigen Sturm. Er als erfahrener Kapitän hatte ein Gespür dafür, dass jetzt womöglich seine letzte Stunde kommt und er vor den Schöpfer treten muss. Und ihm wurde mit einem Mal bewusst, wie viel Blut an seinen Händen klebte. Blut unschuldiger Sklaven. Er hat sich an Jesus Christus gewandt, hat ihn um Vergebung gebeten. Und jetzt schauen wir mal nach Amazing Grace, die erste Strophe. Mhm. Während er betete, wurde der Sturm still. Hat er aufgehört. Versuch einer deutschen Annäherung. Staunenswerte Gnade, wie süß ist der Klang, der einen Lumpen wie mich gerettet hat. Ich war einst verloren, aber nun wurde ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Die nächste Strophe. Es war Gnade, die mein Herz Angst sich zu fürchten lehrte. Und Gnade, die meine Ängste entlastet haben, so irgendwie, mich entlastet haben. Das relieved ist entlasten. Entlasten. Wie wertvoll erschien mir die Gnade in der Stunde, in der ich zum ersten Mal glaubte, in der Stunde, in der ich zu glauben begann. Ja? Durch viele Gefahren, Zolls und Tränen, bin ich schon gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher gebracht hat, so weit gebracht hat, und Gnade wird mich nach Hause führen. Es gibt noch ein paar etliche mehr Strophen, aber ich denke einfach, so ein Bekenntnis. Das ist kein Einzelfall. Ein Ereignis im Verborgenen. Irgendwo auf einem Weltmeer, das mit seinem Lied bis heute Wellen schlägt, möchte ich behaupten. Ein Ereignis im Verborgenen, es ist nicht so, dass ich mich bloß einmal für Jesus entscheiden muss, kann, brauche. Jesus, wir kommen in Situationen, wo wir uns neu für Jesus entscheiden müssen, für seinen Weg mit uns. So im Überlegen in der Bibel mit dem, was Jesus an Schwerem manchmal an manchen Leuten aufbürdet. Gerade wo es dann auch schwierig wird mit unseren Erwartungen. Jetzt ist der Vater größer. Ja, jetzt weiß es wieder. Das Leid will uns unters Kreuz führen, dass wir hinausgehen aus der Stadt der Bequemlichkeit, der Selbstverständlichkeiten, der, Entschuldigung, aber teils eigensüchtigen Erwartungen, dass wir hinausgehen ans Kreuz, uns unter die Schmach stellen, die Jesus erlitten hat, und aus seiner Gnade heraus unser Leben neu empfangen. Und schließlich suchen wir nicht eine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, dass sie auch noch Kleinigkeit zum Mitnehmen hängt. Im Griechischen bin ich drüber gestolpert über das Bleibend und das Zukünftig. Im Griechischen unterscheiden sich die zwei Wörter nur an einem Buchstaben. Melein oder Menein. L oder N. Bleiben oder zukünftig. Also die haben schon diese Sprache beherrscht. Die zukünftige Stadt suchen wir, wo es nur noch Herrlichkeit Gottes gibt. Es ist Gnade, aus der wir leben. Ein neues Leben beginnt, lasst uns hinausgehen zum Kreuz. Nicht länger Gemeinschaft suchen mit denen, die Jesus ablehnen. Amen.